herzlich willkommen bei Murats Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auch Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Background-Wissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll sound, camera and action! Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Murats Movie Podcast. Ich danke euch allen, die wieder eingeschaltet haben. Entschuldigt bitte die Pause. Ich bereite gerade die Berlinale vor. Es ist eine Woche und ein paar Tage vor der Berlinale. Und ich werde auf der Berlinale sein, einen Workshop geben zu, wie man die Berlinale nutzt zum Netzwerken. Es ist immerhin das drittgrößte A-Festival nach Cannes und Venedig auf der Welt. Alle Stars der Welt werden da sein. Dieses Jahr wird Steven Spielberg erwartet. Er wird geehrt und sein Film läuft da, eine Retrospektive läuft da. Und ich mache am Samstag, den 18. Februar 2023 um 13 Uhr einen Workshop vor Ort. Wer also mich in Berlin mal vor Ort live sehen möchte und dabei sein möchte bei diesem Workshop, schreibt mich an, entweder über meinen Instagram-Kanal, Facebook-Kanal, über meine E-Mail hier auf YouTube oder meine Kontakte. Man findet mich, Murat Ünal. Ich freue mich über jeden, der jetzt wieder einschaltet. Danke, dass du diesen Podcast anhörst, mir Feedback gibst und vor allem Freude daran hast, weil ich mache ihn vor allem für dich, aber auch für mich, weil ich es aus reiner Liebe zum Film mache. Und deswegen rede ich auch nicht über die neuesten Filme oder über die jede Woche anlaufenden Filme, weil ich der Meinung bin, dass leider der Großteil der Filme Schrott ist, weil wie immer gibt es nur ganz, ganz wenig gute Filme. Das ist dieses alte Pareto-Verhältnis, dass eben 20% der Top-Filme oder der Filme, die rauskommen, top sind und 80% Schrott und innerhalb dieser 20% gibt es wieder die Top 20% der Top 20% und das sind die Top 4% und ich versuche über diese Top 4 bis Top 20% aller Filme zu reden, die nach meinem Empfinden, nach meinem Geschmack sehenswert sind und die ich mir immer wieder anschauen kann. Und heute reden wir über ein weiteres Meisterwerk in der Serie über große Regisseure, von denen ich ein großer Fan bin, in diesem Fall Paul Verhoeven, den holländischen Maverick Filmmaker, über den wir hier schon mit Flash Plus Blood, den besten Film über das Mittelalter, RoboCop, ein Action-Meisterwerk gesprochen haben und dann noch Black Book, sein vollkommen unterschätzter Thriller, über den ich den letzten Podcast gemacht hatte. Und heute kommen wir zu einem seiner großen Meisterwerke, zu einem seiner allererfolgreichsten Filme, nämlich Total Recall von Paul Verhoeven aus dem Jahre 1990 mit none other than Arnold Schwarzenegger.
You consider this a divorce? Yes, it's me, Arnold. I like you. You like me. That's beautiful.
Ja, ich bin ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger war mit diesem Film nochmal zu einem wirklichen Weltstar nach vorne gepusht. Dieser Film und dann darauf folgend T2, Terminator, den wir auch schon besprochen hatten in der James Cameron-Reihe, als ich die besten oder meine Lieblingsfilme von James Cameron besprochen habe. Und da sind wirklich fast alle dabei, bis auf The Abyss. Da war er auch schon, da hat er wirklich Sylvester Stallone für einen kurzen Moment hinter sich gelassen als größter Box-Office-Star der Welt. Und dieser Film ist wirklich ein Film, den ich mir, wie Paul Verhoeven es immer so schön sagt, wie einen guten alten Hitchcock einlegt, um sich wohlzufühlen. Diesen Film schaue ich mir immer und immer und immer und immer und immer wieder an. Die Musik von Jerry Goldsmith, dieser wunderschöne Score, der mir am Anfang überhaupt nicht aufgefallen ist, ja, den man dann aber, wenn man ihn einmal gehört hat, wunderbar, wunderbar. Jerry Goldsmith, einer der ganz großen Komponisten, neben John Williams, Basil Poliduris, Nino Rota, Ennio Morricone und Alan Silvestri und noch einigen mehr, der wirklich ein tollen Film nach dem anderen gemacht hat. Wir hatten hier auch schon Gremlins besprochen, da hat Jerry Goldsmith auch den Score gemacht, hat sehr viel für Carolco gemacht und hier haben die beiden zum ersten Mal zusammengearbeitet, Paul Verhoeven und Jerry Goldsmith, und sollten danach noch viele weitere Male zusammenarbeiten, weil Basil Poliduris hier in diesem Film nicht konnte, nachdem er Flesh Plus Blood für Verhoeven gemacht hatte, der ein großer Fan von Conan, dem Film war, also auch da wieder von Arnold auch und dem Soundtrack von Basil Poliduris. Und dann mit ihm in RoboCop weitergearbeitet und später nochmal in Starship Troopers zusammen mit Basil Poliduris wieder gearbeitet hat. Und den wir auch noch besprechen werden. Total Recall, was ist das? Total Recall basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, We Can Remember It For You Wholesale, wo es um einen einfachen Buchhalter geht, der eine Erinnerungsreise kaufen will. Also wir leben in der Zukunft und man hat nicht das Geld zu verreisen, also kauft er sich eine Reise, eine Erinnerung an eine Reise auf Mars, und zwar nicht als er selbst, sondern eben als Geheimagent, und dabei entdeckt er halt, dass er wirklich ein Geheimagent ist, zumindest kann man, ist das eine Leseart des Films, weil der Film hat immer zwei Lesearten, die super spannend sind, die Paul Verhoeven da eingearbeitet hat, und erlebt dabei die krassesten Abenteuer auf dem Weg, die Marskolonie zu befreien, die besetzt ist im Grunde von imperialistischen Kräften, die das Gas vom Mars brauchen, um zu transportieren. Super interessante Metapher. Also die Rohstoffe einer Region, die ausgebeutet werden von einer Supermacht. Und Paul Verhoeven hat das immer ganz klar als Allegorie auf den US-Imperialismus bezogen, der sozusagen bestimmte Regionen besetzt und ausbeutet um für seine Rohstoffe. Und das Faszinierende, das ist ein Film, der in Amerika gedreht worden ist und der aber ganz klar die Außenpolitik der Amerikaner da sehr stark kritisiert. Und das sagt er auch in seinem Audiokommentar. Und das Witzigste an dem ganzen Audiokommentar ist, wenn er mit Arnold Schwarzenegger, der ja so ein Urrepublikaner ist und total patriotisch, ihn da bisschen gefühlt komisch anguckt, als er realisiert, was Verhoeven da eigentlich auch erzählen wollte. Das war dem gar nicht so bewusst, und das ist so ein typisches Ding. Verhoeven, wie Breon James in Flesh Plus Blood mal gesagt hatte über Paul Verhoeven, Paul Verhoeven is a smiling devil. Er hat immer zwei Dinge im Schilde, ja, und er seine Filme haben immer mehrere Ebenen, und dieser Film hat es eben auch. Auf der einen Ebene ist er ein unglaublich toller Science-Fiction-Action-Thriller. Ronald Shusett, einer der drei Drehbuchautoren und Mitproduzenten, der das damals, diese Kurzgeschichte von Philip K. Dick in den 70ern günstig optioniert hat, weil er immer gesagt hat, das ist eine geile Geschichte, daraus kann man geilen Stoff machen. Und die Kurzgeschichte ist gar nicht so krass wie der Film. Daraus hat man dann eben viel mehr gemacht. Das, was im Film passiert, da hat man echt sehr, sehr viel Gutes hinzugehört. Und Kurzgeschichten sind eigentlich oft die besten Grundlagen, um einen Film zu machen. Viel, viel einfacher als ein Roman, den man viel mehr kondensieren muss, als eine Kurzgeschichte, die schon von ihrer Länge her viel näher dran ist an einem Filmstoff, der zwei Stunden lang geht. Und ein Roman, den liest man ja über viele, viele, viele Stunden, und das kann man gar nicht so filmisch darstellen. Genau, Total Recall, wie man es hier sieht, ein schönes neues Plakat in meinem YouTube-Video zu diesem Podcast sieht man dieses schöne, ich glaube, das ist die 25 oder 30 Jahre Anniversary Edition, die da rausgebracht worden ist. Ich habe, glaube ich, schon zwei oder drei Blu-rays und DVDs mittlerweile, weil der Film immer wieder neu rauskommt. Und mittlerweile, wie gesagt, ein wunderschöner Audiokommentar mit dem Meister Paul Verhoeven zusammen mit Arnold Schwarzenegger und Jost Vacano, der sein Stammkameramann, mit dem er auch RoboCop gemacht hat, der berühmte Kameramann aus Das Boot, der auch viel mit Wolfgang Petersen gemacht hat, der hat auch einen eigenen Audiokommentar, und der ist auch super spannend, weil Jost Vacano ist wirklich auch ein ganz großer und eben auch keiner, der von der Filmhochschule kommt und kein Sohn oder sonst was war, sondern der sich auch selber hochgearbeitet hat. Genauso wie Paul Verhoeven, der auch auf keiner Filmhochschule war. Genau, wie kam es zu dem Film? Also der Film ist basiert, wie gesagt, auf dieser Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der arme Philip K. Dick, der das Thema immer in all seinen Geschichten hatte über die wahre Identität und die Frage der nach Identität, bin ich ich oder träume ich mich oder bin ich nur eine Illusion, ist die Realität, die ich wahrnehme, die echte Realität, oder ist es eine subjektive Wahrnehmung der Realität mit einer weiteren Realität darunter. Das ist so das underlying theme, das durchgehende Thema bei den Geschichten von Philip K. Dick. Und wir wissen ja auch, dass sein berühmte Kurzgeschichte, nämlich Do Electric Sheep Dream oder Have Dreams, zu Blade Runner führte. Also ein Mensch, der eben mehrere Geschichten schon erfolgreich als Grundlage geschaffen hatte, der damals aber völlig verarmt eine Geschichte nach der anderen schreiben musste, viel auf Masse schreiben musste. Und heute sind seine Geschichten Grundlagen von vielen, vielen großen Meisterwerken. Also ich glaube auch Minority Report basiert eben auch auf einer Philip K. Dick Geschichte, dieser berühmte Film mit Steven Spielberg, der übrigens eigentlich als Teil 2 geplant war von Total Recall, aber dann eben mit Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven nicht mehr gemacht werden konnte. Die wollten unbedingt nach diesem Film nochmal zusammen machen. Philip K. Dick hatte das geschrieben in den 70ern. Ronald Chassett hatte das Drehbuch gelesen, diese Kurzgeschichte gelesen, hat sie optioniert damals und immer an diesem Film festgehalten. Und dieser Film hat eine abenteuerliche Entstehungsgeschichte, eine abenteuerliche Reise. Und der Film läuft bei mir nebenan gerade. Ich gucke gerade immer nebenbei rein. Das Audiokommentar läuft. Und es ist so ein perfekter Film. Ein perfekter Film, wenn man einfach nur einschaltet, kann man nicht wegschalten. Das ist immer das Kennzeichen eines perfekten Films für mich. Du schaltest ein, egal an welcher Stelle du bist im Film. Kannst in der Mitte einschalten, im Fernsehen schaut ja kaum einer mehr heute noch, aber eben auch hier, du kannst einschalten in der Mitte und kannst die Finger nicht mehr loslassen, also kannst nicht mal in die Fernbedienung ran, du willst es zu Ende schauen. Und das hat so viel zu tun mit der wunderschönen Kameraarbeit, die Paul Verhoeven macht, zusammen mit Joost Vacarno, diese ewige bewegende Kamera, über die wir schon gesprochen haben, die der John McTiernan so gelobt hat in Die Hard, die er versucht hat zu kopieren und deswegen den Editor von Paul Verhoeven genommen hat, nämlich Frank J. Urioste, der hier auch wieder mit ihm zusammenarbeitet. Paul Verhoeven ist eine unglaublich treue Seele. Wenn du mit ihm gut arbeitest, dann arbeitet er mit dir bis zum Lebensende. Das hat er mit seinen Kameraleuten gemacht, mit vielen seiner Stars und auch Rutger Hauer, wenn er nicht so Allüren entwickelt hätte und durchgedreht wäre bei Flash Plus Blood, was ich in meinem Podcast besprochen habe, würde noch heute mit Paul Verhoeven zusammenarbeiten und hätte diese ganzen tollen Filme wahrscheinlich mit ihm gemacht. Unglaublich treuer Charakter, treue Seele, der Paul Verhoeven. Also arbeitet immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen und er hat oft mit den wirklich Besten zusammengearbeitet. Aber er hat auch eben mit Leuten immer zusammengearbeitet, die sonst kein Schwein besetzt hat. Ja, ich will hier nur ein Beispiel sagen. Sharon Stone, kommen wir später dazu, die für damalige Verhältnisse als B-Movie-Star considered war. Also das war kein A-List-Star. Ja. Sie ist erst durch die Arbeit von Paul Verhoeven in diesem Film, wo ich sie entdeckt habe zum ersten Mal, ich hatte sie vorher gar nicht auf dem Radar, wo ich gedacht habe, wow, was für eine tolle Schauspielerin, ja, also wirklich Star-Qualitäten. Und dann eben Basic Instinct, wo er sie dann zur Hauptrolle besetzt hat, womit sie weltberühmt geworden ist, woraufhin sie dadurch auch die Jobs bekommen hat für Casino, wo sie auch eine großartige Oscar-nominierte Performance gemacht hatte mit Martin Scorsese. Aber Paul Verhoeven hat sich hier entdeckt und das heißt nicht die Studios. Dieser Film ist ja auch, muss man sagen, ganz, ganz wichtig, von Carolco produziert worden. Mein absolutes Lieblingsproduktionsunternehmen und Studio, Carolco Pictures von Mario Casar und Andy Vanya, und da kommen wir gleich dazu. Aber kurz noch mal zu der Entstehungsgeschichte. Kurzgeschichte optioniert Ronald Chassett und er wandert und wandert. Dieser Film wird nicht gemacht. Dann optioniert Dino De Laurentiis, der berühmte italienische Produzent, der mit diesem wunderschönen, dicken italienischen, englischen Akzent immer gesprochen hat, und er erzählt Ronald Chassett so eine schöne Geschichte. Dino De Laurentiis, der Conan der Barbar gemacht hat, der aber dann mittlerweile in den Mitte der 80ern pleite gegangen ist, nachdem er einen Flop nach dem anderen gemacht hat. Blue Velvet werden wir auch noch besprechen, das Meisterwerk von David Lynch. Dune, den ersten Dune, der leider kolossal gefloppt ist, den ich aber trotzdem unglaublich toll finde. Da sind so viele krasse, tolle Geschichten drin. Und Dino De Laurentiis versucht also diesen Film zu machen. Verschiedene Regisseure sind angesetzt an dem Film. An einem Punkt war Patrick Swayze schon in der Hauptrolle geplant. Der Film sollte gedreht werden. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Regisseur, Berenson hieß der, der sollte den machen in Australien. Das hatte schon angefangen mit den Vorbereitungen. Und das Witzige war, Arnold Schwarzenegger, der Conan mit Dino De Laurentiis gemacht hat, der hatte einen 3-Picture-Deal. Damals war das so sehr üblich, 3-Picture-Deal mit Dino, und machte Conan, der Barbar, Conan der Zerstörer und Red Sonja. Und Arnold hat immer gesagt, er liebt das Drehbuch. Und Dino hat immer so gesagt, Arnold, this movie is not for you. Eh? It's not for you. It's a movie like for Harrison Ford or Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss war für einen Moment gesetzt an dieser Stelle, weil es sollte ein ganz einfacher, durchschnittlicher Buchhalter sein, der als Buchhalter arbeitet. Das hat man dann auch geändert aufgrund der Figur von Arnold. Aber so sollte es sein. Arnold hat immer um diese Rolle gekämpft. Er hat das Buch über Jahre verfolgt. Und das ist hier eine große Lektion an alle Schauspieler, an alle Filmschaffenden. Verfolgt eure Träume und bleibt dran. Auch wenn die Leute sagen, not the you, this movie is not for you. You have to say, doch, this movie is for me. It's for me, Mario or Arnold. Also ganz wichtig dran festzuhalten, weil Arnold hat mit seinem Willen bewiesen, was man schaffen kann, obwohl man nicht der beste Schauspieler ist, obwohl man, Entschuldigung, einen der dicksten, fetzten Austrian English accents in the movie world has, but it doesn't matter because I've made many of the best movies in the world and I'm Arnold Schwarzenegger and you are not me. Okay, let's move on. Und dieser Spirit von Arnold, dieser I can do anything, das ist der Spirit, den du haben musst, ja. Egal was die Leute sagen, egal was sie sagen, dass du es nicht schaffst, wenn dein Wille da ist und an dich glaubt und dein Glaube an dich da ist und du dir das nicht nehmen lässt und in deinem geistigen Auge das sehen kannst, dann ist es wahr, ja. Nobody knows anything, die berühmte Regel von William Goldman, dem berühmten Drehbuchautor von der Marathonmann, hat ein tolles Buch geschrieben, das Hollywood-Geschäft. Der berühmte Satz von ihm, nobody knows anything, nobody knows anything, nobody. Niemand ist der liebe Gott, woher sollen sie es auch besser wissen? Das ist nur eine Meinung. Auf jeden Fall, Arnold verfolgt das Buch. Dino sagt, this movie is not for you, Arnold, it's not for you. Und was passiert? Dino kommt in trouble, zu viele Flops hintereinander. Und er ist gezwungen, seine Sachen zu verkaufen, bevor er in noch schlimmere Schwierigkeiten kommt. Was macht Arnold? Arnold ruft Carolco an, mit denen er Red Heat gemacht hatte, Andy Vanya und Mario Casar, das Dream Team, das uns Rambo gebracht hat, das uns Terminator 2 gebracht hat, Basic Instinct, wirklich viele, viele Meisterwerke der Filmgeschichte, Jacob's Ladder, Cliffhanger, also eines meiner absoluten Lieblingsstudios, natürlich die komplette Rambo-Reihe, Terminator 3 später auch noch, der war dann nicht mehr ganz so gut, fand ich, aber das waren wirklich Ausnahmeleute. Und was mir dann erst später klar geworden ist, und dazu kommen wir gleich, Arnold meinte also zu Mario Casar und Andy Vanya, Luke, this script is beautiful, go buy it now. Und dann gehen die los, innerhalb von Stunden kaufen die dieses Drehbuch. So lief das damals, das muss man sich mal vorstellen, für Arnold Schwarzenegger. Daraufhin ging Arnold Schwarzenegger, hatte gerade RoboCop gesehen, ging im Restaurant auf Paul Verhoeven zu und sagte so, als er beim Essen mal sagte, Paul, I've just seen RoboCop, you're fantastic director, we have to make a movie together. Und boom, Wochen später ruft er ihn, remember when I called you, remember when we talked, I said we have to make a movie together, I have the movie for you right now. Und dann wurde er gezwungen, sich innerhalb von Stunden zu entscheiden. Er hat das Drehbuch geschickt bekommen per Kurier und musste innerhalb noch am selben Tag zusagen oder absagen. Und der Rest ist Filmgeschichte. Paul Verhoeven hat ja gesagt, Arnold Schwarzenegger und er haben diesen Film gemacht. Und da haben sich ein Dreamteam gefunden, wie es sonst nirgends, wie wirklich zwei Außenseiter, wenn du so willst. Der holländische Maniac Maverick, wie ich ihn nennen würde, diesen tollen holländischen Maler, und die Austrian Oak, die österreichische Eiche, wie man so schön sagt, Arnold Schwarzenegger, jemand, der dicken, fetten Austrian English Accent hat. Und Paul Verhoeven, der mit seinem holländischen witzigen, also wenn ich ihn immer höre auf den Audiokommentar, ich liebe den Kerl, wenn der Carolco-Titel erscheint, wie er dann immer sagt, oh Carolco, that was a fantastic company. Mit seinem holländischen Akzent redet er da so ein bisschen wie der Rudi Carrell. Es ist wunderschön, that was a fantastic company, weil das war die fantastischste Company. Diese Company hat die besten Filme gemacht, die Hollywood mitproduziert hat in den 80ern und 90ern. Die haben die Kreativen geehrt, geschützt, gepflegt. Das ist der Grund, warum wir heute keine guten Filme mehr haben, weil es diese Leute nicht mehr gibt. Früher dachte ich, Carolco war ein Studio wie Warner Brothers, Universal, Sony und die anderen Majors, ja, 20th Century Fox und so weiter und so fort. Aber das war es nie, das war wie so ein Mini-Major, das war ein Independent-Label, ja, gegründet von Mario Casar und Andy Vanya. Und das waren eigentlich Independent-Produktionen, die viel riskanter waren für die als für die großen Studios. Und die haben die Filme gemacht, die Studios gezwungen haben, die Stars besser zu bezahlen, die Stars besser zu behandeln, weil die haben Gehälter gezahlt, die niemand gezahlt hatte vorher. Die haben ihn für Terminator 2 einen Jet gekauft und ja, die größten Gagen bezahlt und so, damit sie eben einen Star hatten, der den Film international zieht, weil sie kamen aus diesem Filmverkaufsgeschäft. Die waren Lizenzhändler, ja. Mario Casar kam aus dem Libanon, lebte, handelte mit italienischen Filmen, sein Vater war ein Filmrechtehändler und Andy Vanya war Ungar, der ausgewandert war nach Amerika, damals als Jude abgehauen ist, geflohen ist nach Amerika, seine Familie hat ihn da alleine hingeschickt, wegen den Nazis und so, vor der Verfolgung zu schützen, ist dann irgendwann in Hongkong gelandet, hat Perücken gemacht und die beiden haben sich in Cannes kennengelernt, haben beide Filme gehandelt, sich kennengelernt, da war eine Friendship for Life geschlossen worden und die beiden haben dann Filme gemacht und haben gesagt, our principle is we both make the decisions, no committee, no studio interference, we just need the studios for distribution. Damals ging das noch, ja, und selbst da wurde natürlich noch viel Mist gebaut, aber die haben das System so gecrackt, die haben Filme durch Pre-Sales finanziert, weltweit die großen Stars rangenommen und weltweit verkauft, ja, und super, und vor allem, sie haben immer super Filme gemacht und als sie mal gefragt worden sind, wie ist das, wieso macht ihr immer, schafft ihr diese guten Filme, Rambo, Terminator 2, die Total Recall und die ganzen anderen Klassiker, die sie produziert haben, immer mehr, meinte, wir mussten gute Filme machen, weil wir sonst hätten wir sie nicht verkaufen können, ja, da war das noch notwendig, dass du gute Filme machen musstest, heute ist die Distribution so fest in der Hand und es gibt kaum noch Konkurrenz, dass egal was für einen Schrott du produzierst, die Studios kontrollieren die Distribution und dadurch, dass sie die Distribution kontrollieren, also ihre eigenen Fernsehsender haben, Streaming haben und auch die Distributionskanäle in andere Sender zu kommen, es ist egal, was du hast, weil das Business ist so, dass die Leute immer von den gleichen Leuten fast kaufen und die wollen Masse kaufen und die wollen nicht einen guten Titel und dann sonst nichts, sondern du brauchst 10, 20, 100, du brauchst eine Library an Titles und eine Menge an Dingern, die sie garantiert produzieren können. Deswegen gibt es auch so gewisse Output-Deals und solche Sachen. Also da waren die wirklich Außenseiter und haben das Studiosystem so gecrackt, sind leider dann gescheitert, als sie sich getrennt haben, kommen wir auch nochmal zu, werden wir auch nochmal besprechen, aber ein Dream-Duo, ja, und die haben dieses andere Dream-Duo, Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven hier zusammengebracht. Carolco hat die Rechte gekauft, innerhalb von Stunden ging die von Dino De Laurentiis an Carolco und dann wurde eben losgelegt und dann hat man innerhalb von wenigen Monaten den Film gedreht und während der Dreharbeiten noch ständig am Drehbuch gearbeitet. Paul Verhoeven hat dann Gary Goldman, sein Drehbuchautor, mit reingebracht in das Projekt und der hat dann mit an dem dritten Akt gearbeitet, weil der dritte Akt war nie richtig gelöst. In den 26, 27, 30 Fassungen, Drafts, die es vom Drehbuch gab von Ron Chaussette und Dan O'Bannon, war irgendwie der dritte Akt nie richtig gelöst, den haben sie dann gelöst und der ist wunderbar gelöst, finde ich. Zu Dan O'Bannon und Ron Chaussette, vielleicht kann man noch was sagen. Dan O'Bannon, der zusammen mit Ron Chaussette basierend auf dem Kurzgeschichte von Philip K. Dick dieses Drehbuch geschrieben hat. Wer ist Dan O'Bannon? Dan O'Bannon war der Drehbuchautor von Alien. Und da hat auch Ron Chaussette mit ihm zusammengearbeitet und die haben sich gegenseitig geholfen, weil Dan O'Bannon hing an dieser Geschichte und Alien, warum hat er Alien geschrieben? Da gibt es eine schöne Doku über Dune, den ersten Versuch von Jodorowsky, den Film zu machen. dem argentinischen Regisseur, der kolossal gescheitert ist, aber der bis heute noch weiterlebt, und die ist super empfehlenswert. Und da war Dan O'Bannon angestellt als Special Effects Guy, weil er Darkstar gemacht hatte vorher mit wenig, und der kannte John Carpenter und hat diesen Film mit ihm zusammen gemacht, und der meinte, den Typen brauche ich. Hat Jodorowsky Dan O'Bannon geholt nach Paris, und die haben an der Vorbereitung zu Dune gearbeitet. Und dann hat er Möbius noch gehabt, diesen Comic-Autor, der mit ihm den gesamten Film skizziert hat. Und Jodorowsky erzählt immer, dass all diese Ideen, die in Dune waren, die sind dann weitergegangen, als der Film kollabiert ist durch die mangelnde Finanzierung, und sind in anderen Filmen wieder aufgetaucht. Das Alien, die ganzen Dinge, die du dort siehst. H.R. Giger war bei Dune von Jodorowsky geplant als Concept Artist. Dan O'Bannon hat ihn dann, als er die Albträume hatte, dass nichts geklappt hat und er extra nach Paris gezogen war, um Dune zu machen, in einem Angstfiebertraum Alien geschrieben, und hat daraufhin, als Alien gemacht wurde, H.R. Giger empfohlen an Ridley Scott. Und ich dachte immer früher, Ridley Scott war das Meistergenie, das H.R. Giger entdeckt hat. Nein, das kommt alles von diesem Jodorowsky-Film, der nie entstanden ist, Dune, also nicht der David Lynch-Dune, sondern die Fassung, die davor versucht wurde zu machen, die gescheitert ist, die dann David Lynch mit Dino De Laurentiis gemacht hat. Aber aus diesem Film sind dann eben Filme wie Alien entstanden, auch Total Recall, weil die ja dann zusammengearbeitet haben, Ron Chassette und Dan O'Bannon. Zusammen auf der Couch, wir hatten beide keine Kohle, haben das geschrieben, und Filmgeschichte ist entstanden, ja. Und H.R. Giger kam zu Alien durch Dan O'Bannon, weil er den H.R. Giger da empfohlen hat. Also das muss, ist alles aus Dune entstanden. Deswegen, ich sage ja immer, selbst die Projekte, die nichts werden, da entsteht Magie, die du dann weiter transportierst. Nie, es ist nichts umsonst. Deswegen, egal was macht, arbeitet und nochmals arbeitet. Und auch wenn es nichts wird, es ist nie umsonst, weil das, was du daraus lernst oder diese Skills, die du daraus bekommst, kannst du dann in der Zukunft benutzen. Also du arbeitest nicht für andere, du arbeitest immer, um zu lernen. Das ist das ganz, ganz wichtige Learning, was ich all meinen Teilnehmern auch in meinen Workshops immer beibringe. Also das war die Entstehungsgeschichte. Carolco hatte die Rechte, und los ging's. In Mexiko wurde der Film gedreht, und dieser Film ist wirklich von Sekunde 1 bis zum Schluss ein Actionfeuerwerk, ein mystisches Feuerwerk, ein Mysterium. Es ist ein Rätsel, wie ist diese Geschichte aufgebaut, wie funktioniert was bis zum Schluss. Es ist super spannend, es ist ein richtiger Page-Turner, du willst wissen, wie es weitergeht, und dazwischen ist immer eine Action-Sequenz nach der anderen. Und was für Leute machen in diesem Film mit? Was für Leute machen in diesem Film mit? Ich rede jetzt nicht nur vom Cast, ich rede auch von den Leuten, die dahinter waren. Rob Bottin, der hier einen Oscar bekommen hat mit dem Visual oder Special Effects Department, was der hier für die Puppets gebaut hat, Designs kreiert hat. Also so ein Genie, mit dem er ja auch schon RoboCop zusammengearbeitet hat, der heute leider nicht mehr arbeitet, weil er so fed up von dieser Filmindustrie ist, die einfach, ja, wie soll ich sagen, run by, also bei so vielen, also sie wird von so vielen Leuten geleitet, die keine Ahnung haben vom Filme machen, die Filme nicht lieben, die keine Ahnung über Filme haben, keine Ahnung über Filmgeschichte haben und vor allem auch ihr Publikum überhaupt nicht kennen und nicht lieben. Ja, das ist wirklich so, so eklatant, und das höre ich mit jedem Freund, mit dem ich spreche. Es ist einfach furchtbar, was rauskommt. Es ist furchtbar, was für Filme rauskommen. Frank Capra hat immer gesagt, Art can never be the expression of a committee. Kunst kann nie der Ausdruck eines Komitees sein. Aber das ist, was wir heute haben. Wir haben Filmmaking by Committee. Wir haben 50 Leute, die mitreden. Redakteure, Streamer, der Geldgeber, der Förderer, der Produzent, die Freundin vom Produzent, die Frau vom Produzent, 1000 Leute, die alle denken, sie müssen mitreden, die alle keine Ahnung haben vom Filme machen. Und das ist der Grund, warum Pixar eben eingeführt hat, den Brain Trust. Bei Pixar, und das ist warum Pixar, solange Ed Catmull, John Lasseter, die großen Leute noch bei und Steve Jobs bei Pixar waren, die sind ja alle letzt weg, deswegen ist Pixar für mich leider gestorben, war die Regel, nur Filmemacher dürfen Ratschläge geben, am Ende entscheidet nur der Filmemacher. Und Carolco war genauso. Carolco hat die Filmemacher machen lassen. Die haben die Drehbücher genommen und dann hat man die machen lassen. Und das war der Grund, warum die Filme so gut waren. Und die Studios mit ihren Millionen Ausgaben in Development Hell und Studio Executives, die draufgeschmissen werden und Geld rausgeschmissen ohne Ende. Und genauso sehen auch die Filme dann aus. Tausende Leute reden mit und am Ende kommt nur Schrott raus, weil tausende Leute ihre Befindlichkeiten mitgenommen werden müssen. Aber Film ist eine Kunstform, die auch gleichzeitig sehr teuer ist und auch ein Geschäft ist, aber du brauchst jemanden at the helm, der Ahnung hat vom Filmemachen, und die meisten Leute haben keine Ahnung vom Film. Das hat George Lucas immer wieder bestätigt, James Cameron bestätigt das immer wieder. Wenn du ihre Interviews anhörst, die sagen immer wieder, diese Leute haben meistens keine Ahnung vom Filmemachen. Sie haben, Steven Soderbergh sagt das, sie haben keine Ahnung vom Filmemachen, sie lieben Filme nicht, sie haben keine Ahnung von Filmgeschichte, sie haben keine Ahnung über das Bestehende und sie lieben auch ihr Publikum nicht. Und Gott weiß, wie die überhaupt in diese Position manchmal gekommen sind. Und da gibt es Theorien, da können wir mal ein andermal drüber reden, aber nicht aufgrund von ihren Fähigkeiten. Genau. Kommen wir kurz zum Cast. Also die Entstehungsgeschichte ist super spannend. Arnold Schwarzenegger, der wie gesagt Red Heat mit Carolco gemacht hat, der eine unglaublich tolle Zusammenarbeit mit Carolco gehabt hat und mit denen unbedingt wieder zusammenarbeiten wollte. Und das war ja dieser Film, wo er diesen russischen Austauscher KGB-Agenten spielt, der mit einem amerikanischen Cop zusammen einen Fall lösen muss. Und es ist super, super witzig. Und mit dem Bruder von James Belushi, der Bruder von John Belushi, der da eben den Partner spielt. Super gut. Wir haben Sharon Stone, die hier neu entdeckt worden ist für mich, obwohl sie die Quatermain-Filme vorgemacht hatte mit Richard Chamberlain, aber ich kannte sie zum ersten Mal hier. B-Movie-Star, die sonst kein Schwein besetzt hat. Paul Verhoeven hat sie zum Star gemacht. Da sieht man mal wieder, wie wenig die Leute wissen. Bis ein Regisseur daherkommt, wie zum Beispiel Tarantino, den Christoph Waltz, den hier kein Schwein besetzt hat, der aufhören wollte. Kommt ein Regisseur, der sieht dich, erkennt dich und boom, that's it, das ist die Rolle und dann explodiert. Vorher sieht keiner dich, deswegen mein Rat auch immer an euch, entwickelt eure eigenen Sachen, findet eure eigenen Sachen, hofft nicht, dass die Rollen kommen, die ihr geil findet, beziehungsweise die, wo ihr erkannt werdet, ja. Kreiert sie selber wie Sylvester Stallone oder wie Arnold Schwarzenegger. Kreiert die, die Situation so, dass das für euch gemacht werden kann. Der Arnold war, und das ist der Grund, warum dieses Projekt überhaupt entstanden ist, nur wegen Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hat die Fäden im Hintergrund gezogen. Der hat nicht gewartet, bis ein Casting kommt. Der hat ein Buch gefunden, er fand das Buchhammer, dann hat er alles getan, damit dieses Buch gemacht werden kann. Hat die richtigen Leute zusammengetan. Ohne einen Cent auszugeben, hat es geschafft, dass diese Produzenten das Drehbuch für ihn kaufen, den passenden Regisseur gepickt. Er war das. Und der Rest ist Filmgeschichte. Ja? Und das ist das, was die meisten nicht verstehen. Die denken, die Castings kommen und ich muss nur warten, bis ich eine tolle Rolle kriege. Wir haben hier Ronnie Cox, der wieder aus RoboCop mitgemacht hat. Leider sein letzter Film hier mit Paul Verhoeven. Ich weiß nicht warum, weil er eigentlich zweimal super mit ihm gedreht hat. Ich weiß nicht, ob er keine Lust mehr hatte auf die Brutalität der Filme oder auf keine Lust hatte auf Paul Verhoeven. Irgendwas. Vielleicht hat er auch nur Bock gehabt, ruhige Serien zu drehen und sich nicht mehr so verrückt zu machen. Wir haben Michael Ironside, der immer super ähnlich aussieht wie für mich wie Jack Nicholson. Wir haben Mel Johnson Jr., der den Benny spielt, den ich vorher nie gesehen habe, der diesen Taxifahrer so gut spielt. Wir haben Roy Brooksmith, der dort den Dr. Edgemarsh spielt. Wir haben Ray Baker, der den Doug McClane spielt. Wir haben wirklich einen interessanten Cast, nicht unbedingt große Namen, bis auf Arnold, aber super gut besetzt, bis in die kleinste Rolle. Rachel Ticotin, die der Love Interest ist von Arnold Schwarzenegger, die Latina ist eigentlich und hier zum ersten Mal für mich auf dem Bildschirm war, die spielt das super und ist wirklich super besetzt bis in die kleinsten Rollen. Michael Ironside und Ronnie Cox als die Bösewichte, Cohagen und Richter. See you at the party, Richter. Also die Sprüche von dem Film sind Legende, sind Kult und einfach super, super klasse gemacht. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt von dem Film. Die Produktion, wie gesagt, die Produktion fand dann statt in Mexiko. Man hat dort ganz viel Architektur gefunden, der sogenannte New Brutalism, also der neue, ja, Brutalismus, wenn man so will, wie die Architektur ist, weil das war alles so unverputzter Sichtbeton, der damals ganz neu war, der aber sehr futuristisch aussah und da hat man gesagt, man dreht das alles dort und alle sind krank geworden, alle hatten Montezumas Rache, weil alle mit den Bakterien oder mit dem Wasser dort nicht klar kam und alle hatten Durchfall ohne Ende, bis auf Arnold Schwarzenegger und Ron Schussett, der hat nur Essen aus Konservendosen gegessen, weil er schon mal eben in Mexiko gedreht hat oder war und wusste, dass man da Durchfall kriegt. Also hat er sich nur mit Konservennahrung, war der Einzige, der nicht krank geworden ist, und weil er sich täglich oder regelmäßig Vitamin B12-Shots gegeben hat. Und Arnold Schwarzenegger, der seinen eigenen Chefkoch hatte und sein eingeflogenes Essen aus L.A. hatte, bis auf einmal, als er einmal mit der Crew essen musste, da ist er dann auch krank geworden. Aber ansonsten waren das die einzigen beiden, die nie krank waren. Und Paul Verhoeven ist so krank geworden, so dehydriert durch den Durchfall, dass er am Ende, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er am Ende auf einer Krankenbahre liegend, so einem rollenden Ding, mit einem Infusion im Arm gedreht hat und inszeniert hat, weil er so dehydriert war und so krank war. Aber so hat er gekämpft, alles gegeben für den Film. Und das merkt man, seine Filme sind für die Ewigkeit gemacht. Und so sollte man machen. Und das war ein Beginn einer Liebesgeschichte. Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven. Und da haben sich zwei Meister gefunden. Paul Verhoeven ist für mich genauso eine Weiterdenkung wie James Cameron. Das ist ein Go-Getter, ein Tough Guy, dem ist nichts zu schade, der macht sich schmutzig, der legt sich in Dreck, der gibt Anweisungen, und wie so schön auch der Production Designer mal gesagt hatte Production Designer war William Sandell, der auch schon bei RoboCop mitgemacht hat. Er meinte, Paul Verhoeven is the real deal. That's just the perfect filmmaker. He's involved in everything. Also das war so ein Lob, das ist ein richtiger Filmemacher. Der ist in jeden Aspekt des Filmemachens involviert und deswegen sind seine Filme so groß. Und für mich, ich finde diese Aussage, Film ist Teamwork. Jein, es ist Teamwork. Aber es ist immer das Werk eines Auteurs, wie man so schön im Französischen sagt. Und der Auteur beim Film ist vor allem der Regisseur, weil er wandelt alle Aspekte des Films nochmal anders. Und Film ist das Medium des Regisseurs. Das Theater ist das Medium des Schauspielers und des Autors. Aber Film ist das Medium des Regisseurs. Und die sagen alle, das ist einfach der beste Filmemacher. Genau. Kommen wir weiter zu dem Film. Also der Film hat eine unglaublich spannende, also Ron Shusett hat mal so schön gesagt, thinking man or intelligent man's action movie. Ja, weil die Geschichte so clever ist, so gut gemacht ist, und für mich hätte das einen Oscar verdient, aber natürlich ist diese snubby, artsy, fartsy Academy, die sich nur um Dramen kümmert, wo keine Ahnung, zwei Menschen im Raum sind und sich anschreien, das ist halt immer nur für die considered art, aber so ein Film oder wie Matrix oder Inception, die wirkliche Meisterwerke sind von dem Drehbuch auch her, würden niemals einen Oscar bekommen, weil das ist ja Mainstream, das geht ja nicht. Wir können ja nicht so eine Massenware, so eine Unterhaltungsware für den Pöbel, können wir doch nicht den Preis geben. Dabei sind das genau die Filme, die die Zeit überdauern und wirklich genial sind. Vom Drehbuch, von der Geschichte und von der Umsetzung auch final. Ja, wir reden gleich weiter über die nächsten Teile. Wir machen ganz kurz Werbung. Wie gesagt, ich bin auf der Berlinale. Wer bei meinem Workshop dabei sein möchte, den buchen möchte, mit mir zusammen 1,5 Stunden die Berlinale erklärt bekommen möchte, wie man sie für sich nutzen kann als Schauspieler, Filmemacher, Filmschaffender, der kommt vorbei, schreibt mich an. Es gibt noch ein paar Plätze. Und ansonsten, wenn ihr von mir was lernen wollt, kommt in meine Coachings. Es gibt ein kostenloses Coaching. Bucht euch einen Termin. Die Daten dazu findet ihr unterhalb in den Shownotes, in den Infos. Und könnt da gerne mit mir ins Gespräch kommen. Wie gesagt, kostenlos und unverbindlich. Und ich suche nach wie vor Investoren für mein Sequel Hollywood Türke 2. Der erste Teil von mir, Hollywood Türke, läuft auf Disney Plus, Amazon, iTunes. Schaut ihn euch gerne an. Wir machen jetzt ganz kurz ein kleine Werbung, sind nach der Werbung weiter dabei mit Total Recall, ein Meisterwerk von Paul Verhoeven. Bis dahin, bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur 8 Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt, um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney Plus, Amazon und Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood-Türke, mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und damit sind wir wieder zurück bei dem Podcast, Mozarts Movie Podcast zu Total Recall von dem Jahre aus dem Jahre 1990. Und es gibt ein furchtbares Remake mit dem wunderbaren Colin Farrell, den ich für einen tollen Schauspieler halte, von Les Wiseman, die 2012 gemacht worden ist, die furchtbar ist, komplett anders gemacht ist und vollkommen unnötig anders gemacht ist und vor allem mit der vollkommen arroganten Haltung von Les Wiseman und auch Colin Farrell gemeint haben, unser Film wird viel besser sein. Und Pustekuchen, der Film ist viel schlechter und die haben nicht verstanden, woraus wirklich ankommt. Story, Story, Story und Schwarzenegger als auch Paul Verhoeven waren ganz krasse Verfechter of Story First. Es ging immer um die Geschichte, es ging um Entertainment, es ging um Unterhaltung. Ja, und das haben die immer an erster Stelle. Und das ging auch bei Mario Casar und Andy Vanya, die ja Filme verkaufen mussten. Die wussten ja, wie Filme gut ankommen. Es ging all diesen Leuten darum, tolles Entertainment zu machen. Diese Leute gibt es gar nicht mehr heute in Hollywood. Das ist ausgestorben. Also wenn es so Leute vielleicht noch gibt, dann bauen die sich gerade eine Lücke auf. Ein Dallas Sonnier vielleicht, der mit Bone Tomahawk oder Brawl in Cellblock 99 und sowas gerade eine neue Alternative dazu schafft. Aber ich würde auch nicht mehr sagen, Millennium Films, die so diese ganzen Expendables gemacht haben, die im Grunde wie so eine Canon-Films von heute sind, die kriegen das nicht ganz so hin. Die Qualität dieser Filme ist nicht so gut, finde ich, wie damals Carolco, die wirklich Qualitätsfilme gemacht haben auf Studioniveau, aber independent. Und es gibt heute keinen. Und da sage ich mal so ein Craig Zahler-Film, der kommt noch in die Richtung, aber die haben noch nicht das Geld, wie ein Mario Casar oder Andy Vanya damals hatten, auch Big Budget zu produzieren. Aber wie gesagt, es ist heute tot, da gibt es nichts und ich wünsche mir, dass da wieder was entsteht, weil es ist furchtbar. Es ist, du hast nur noch so Ideology-Movies, wie Tarantino so schön gesagt hat. Ideology trumps story, ideology trumps everything in these days. Und es ist furchtbar. Es geht nicht mehr um Entertainment, es geht nicht mehr um Geschichte, um Film, es geht nur noch um Ideologie und das ist mittlerweile wirklich grausam geworden. Ich kann mir das nicht anschauen. Deswegen gehe ich immer wieder zurück und schaue mir diese Klassiker an, weil da kann ich mich zurücklegen, die Welt vergessen und eintauchen in diese wunderschön erzählte Welt, die da gebaut worden ist. Und so gut, dass du nicht satt wirst, die wiederzusehen und wiederzusehen und wiederzusehen. Kommen wir kurz zu den Special Effects. Rob Bottin und das Team von Dreamcast Images mit dem Eric Breivik haben hier Unglaubliches geleistet. Ja, also das Set, der Marsplanet, dieser rote Planet, alles noch in Camera gemachte Modellsachen, Modell, Rear-End Projection, Front-End Projection, all diese Sachen, die klassischen Effekte waren, diese Practical Effects, Puppeteering, unglaublich, Coato, wenn ich an Coato denke, dieser Außerirdische, der eigentlich ein Mutant ist, die Mutanten dort, und wir dann erfahren, dass der Held, der Anführer der Rebellen, was da Rob Bottin gebaut ist, ein Mutant ist, ein Baby-Mutant, der am Körper eines anderen hängt und immer dann, wenn er in Erscheinung tritt, geht der andere in Trance. Das ist sowas von crazy und crazy und crazy, dass wenn du das zum ersten Mal siehst, stehst du da und sagst, what the heck? What the heck? Was ist das? Crazy, aber so genial, so genial. Und was der Robotina gebaut hat mit Coato, Coato ist wie so ein echter Charakter. Ja, Coato lives und er hat nur so eine kleine Szene, aber wie das gemacht ist, brillant, da kommt kein CGI dran, was ich bis heute gesehen habe, bis auf vielleicht mal so ein Cameron, aber der macht ja nicht so eine Effekte. Also Wahnsinn, was der Rob Bottin gemacht hat. Die haben dafür einen verdienten Oscar gewonnen und die Effekte sind bahnbrechend, alles noch, das war State of the Art, die letzte Stufe, bevor es überging, alles in CGI und leider vieles kaputt gemacht. Ich wünsche mir das und Leute wie Dallas Sonnier gehen wieder zurück zu Practical Effects. Der Inception-Macher Christopher Nolan geht wieder zurück zu Practical Effects, In-Camera-Effects, alles In-Camera zu machen, weil das kann CGI sehr schwer kopieren. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, durch die perspektivischen Veränderungen in einem Modell nehmen wir glaubwürdiger wahr im Kopf und akzeptieren das, auch wenn es ein Modell ist, das echter ist, als wenn die computergenerierte perspektivische Veränderung, weil das ist ja alles nur berechnet, das ist ja alles nicht real. Das ist ja sozusagen eine künstliche Annäherung an die Realität. Aber der Computer ist perfekt und das menschliche Auge ist nicht perfekt. Und dadurch gibt es Krümmungen, Dinge, das Auge ist gekrümmt, wir haben eine gekrümmte Sicht. Das musst du künstlich integrieren und irgendwie kriegen die es nicht hin. Das ist nicht richtig, ja, weil alles CGI ist sozusagen. Und was passiert, was passiert, wenn du das siehst, sagst du vor, ah, CGI. Und wenn du erkennst, dass CGI ist, schaltet dein Gehirn ab. Das hast du bei Modellen und Practical Effects nicht so sehr, weil selbst wenn es ein Modell ist, ist die Art, wie es sich bewegt in Miniatur, was du ja nicht erkennen kannst unbedingt, so nah am Echten, dass es irgendwie nicht gecrackt worden ist bisher. Bis wirklich, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen vielleicht, aber eigentlich nicht. Ja. Und das ist hier wunderbar gemacht. Also diese Effekte, wir haben Quarto, wir haben diesen tollen Kopfeffekt, wenn Arnold Schwarzenegger da sich als dicke Frau verkleidet, um über den Zoll zu kommen und in den Mars reinzukommen und an diese weltberühmte Szene am Zoll, haben sie irgendwas zu verzollen, bringen sie irgendwelche Speisen oder Obst mit auf den Mars? Nur 2 Wochen. Wie bitte? Nur 2 Wochen. Just two weeks. Und dann explodiert dieser Kopf. Genial. Dann dieses Johnny Cab mit diesem, auch von Robotin und da hat er diesen, wie heißt der nochmal, Ricardo, der den Cowboy spielt und auch später in Star Trek mit mal, der den Cowboy spielt in Die Reise ins Ich von Joe Dante, der Darsteller, der, man sieht es am Gesicht, der den Johnny Cab Darsteller gespielt hat und die Stimme auch gegeben hat und so. Ricardo, wie heißt der denn nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Sage ich gleich nochmal. Auf jeden Fall, die Effekte sind wirklich große, große Klasse. Machen super Spaß. Und Dinge, die du noch nie gesehen hast. Ja, also die, auch diese, in diesem Albtraum auf Mars, wenn Arnold Schwarzenegger vom Mars träumt und dann platzt sein Helm und die Augen kommen raus, weil durch den anderen Druck, durch den geringeren Druck platzt dann alles raus in der Marsatmosphäre. Das ist wirklich genial gemacht. Ich sehe hier gerade die Szene, wo Dr. Edgemar reinkommt. Diese Figur ist ja nur in diesen Werbungen und dann in dieser einen Szene mitzusehen, aber die ist so zentral, weil das ist so eine wichtige Szene und die ist so genial gedreht und ich habe mich immer gewundert, das hat bisher niemand richtig gesehen, wie Jost Vacano da mit den Spiegeln arbeitet, ja. Die versuchen ihm zu erzählen, dass alles, was gerade passiert, dass Arnold Schwarzenegger eigentlich immer noch bei Recall in diesem Implant-Chair sitzt, wo er diese Erinnerung implantiert bekommen hat und dass er das sich gerade alles einbildet und dadurch auf dem Weg ist, schizophren zu werden und sie wollen ihn zurückholen. Und da siehst du ganz toll, wie mit dem Spiegel gearbeitet wird, wie in einer Einstellung das Spiegelbild von Arnold da ist und sein echtes Ich verschwindet und dieses spendige Spiel auch auf der Kameraebene, wo du siehst, ist der jetzt echt, ist er da, ist er nicht da, also normalerweise müsstest du ihn sehen und das Spiegelbild, aber er arbeitet damit sozusagen, dass es immer mal sieht man ihn zusammen, mal alleine, was ist die echte Identität, das Spiegelbild, das Ausgedachte oder das echte Ich. Das ist so visuell auch genial gemacht und diese Szene ist so super und es war so schwer, diesen Typen zu finden. Und da gibt es eine interessante Anekdote, wie Paul Verhoeven den gecastet hat, diesen Roy Brooksmith. Er meinte so, ich wollte jemanden finden, der genauso ist, aussah wie bei dem Alfred Hitchcock Film Der zerrissene Vorhang, Torn Curtain, den Dr. Edgemar spielt und da gab es auch so einen Wissenschaftler, der von Paul Newman gespielt worden ist und da war eben auch so ein Typ, der so aussah wie dieser Brooksmith und er meinte zum Casting, ich will jemanden, der genauso aussieht wie aus dem Film. Da seht ihr mal, wie die großen Meister wie Hitchcock Leute beeinflussen. Wenn du dir Basic Instinct anschaust, dann siehst du Vertigo, das spielt in San Francisco, das hat von oben bis unten ständig Hitchcock geschrieben. Wenn du dir Hollow Man anschaust von Paul Verhoeven, dann siehst du die Fensterabstände, wenn der Kevin Bacon auf die andere Fensterseite schaut, dann sagt er, wir haben genau den gleichen Abstand, die Fenstergröße genommen wie das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Was für eine ständige Quelle der Inspiration. Alfred Hitchcock war für Paul Verhoeven, der dann wiederum neue Filmemacher begeistert das Publikum. Und deswegen sage ich so, die universellen Wahrheiten sind schon immer da gewesen und die werden weitergereicht wie eine Fackel. Ja. Das hat Hitchcock schon gelöst. Hitchcock hat es wahrscheinlich von seinen Meistern studiert, die haben es wiederum von Malern studiert und so weiter. Das wird immer weitergereicht, aber die meisten studieren nicht die Meister. Und Martin Scorsese sagt immer so schön, study the old masters. Ja, das kommt ja nicht nur von ihm, das kommt ja, damals hat man, wenn man gemalt hat, studiere erstmal die großen Meister. Meister. Da lernst du so viel und deswegen ist ja meine Philosophie nicht, schau dir schlechte Filme an und lerne von denen. Nee, du lernst nichts von schlechten Filmen, du lernst von den Meistern. Ja, und das sagen nur unfähige Leute auf Filmhochschulen, die selber nichts gerissen haben. Wir schauen uns jetzt mal schlechte Filme an, um zu lernen, wie man es nicht macht. Nee, sorry, das ist Bullshit, weil dann kannst du dir 3 Milliarden Filme anschauen, wie man es nicht macht und weißt immer noch nicht, wie man es macht. Weil du lernst, wie man es macht, indem du guckst, wie es andere richtig gemacht haben und dann kopierst du es und machst es selber auf deine Art und Weise, bis du immer näher rankommst an die Meister. Das ist, wie du lernst. Ja? Und wenn du nur von 2, 3 Regisseuren lernen könntest, würdest du mehr lernen, als wenn du 3 Millionen schlechte Filme geschaut hättest. Ja? Also ihr seht schon, ich bin von 3 Milliarden jetzt runter auf 3 Millionen. Im nächsten wird es 300.000, dann werden es 30.000, dann 3.000 und so weiter und so fort. Ich will damit nur sagen, studiert die guten Filme, die Meister, die euch gefallen. Das kann ja für euch andere sein, aber das sind meine Meister, die ich bewundere. Und die Filme überdauern ihre Zeit. Und das ist der wahre Test der Zeit, der Test der Zeit. Werden die Filme vom Zuschauer noch geliebt und. Und das sind Meisterwerke. Die sind brillante Action-Science-Fiction-Filme und einfach so gut umgesetzt und vom Storytechnischen und vom Drehbuch her, von der Intelligenz des Drehbuchs, der Story her, so gut, dass, und dann am Ende so gut inszeniert, dass selbst ein Arnold Schwarzenegger, der nicht der beste Schauspieler ist, es überhaupt nicht auffällt, weil er war auch so bereit, und das ist das Tolle, was Paul Verhoeven über Arnold Schwarzenegger sagt, was jeder sagt, James Cameron sagt es, Arnold Schwarzenegger ist the most professional person I've ever worked with, und die wollten unbedingt den nächsten Film zusammen machen, Crusade, da reden wir gleich drüber, der vielleicht zweitbeste oder andere beste Film übers Mittelalter, der leider nie gedreht worden ist, weil Carolco dann leider fast pleite gegangen war oder schon war oder kurz davor war, pleite zu gehen. Auf jeden Fall, Arnold hat umarmt, wie Paul immer gesagt hat, I think you can go faster around the corner, can't you? I think you can. Und diesen Respekt, den hatte er gar nicht, weil ihm ging es nur darum, den besten Film zu machen und dann dieses Verhätscheln und Vertätscheln von Stars, die dann vor lauter Angst und Respekt nicht mehr inszeniert werden, so wie Michael Ballhaus das gesagt hat bei Departed, wo Martin Scorsese nicht getraut hat, seinem Idol Jack Nicholson Einhalt zu gebieten, ja, weil er so ein Fan war, dass er sich nicht getraut hat, da ihm was zu sagen. Und das, finde ich, merkt man, die Szenen mit Jack Nicholson in Departed sind sehr oft furchtbar, vollkommen überzogen und aus dem Ruder, und der Film ist eh für mich nicht so gut wie das Hongkong-Original, Infernal Affairs, der ist wirklich ein Meisterwerk, und die haben diese gute Geschichte eigentlich super schlecht umgesetzt, und er hat dann Verlegenheits-Oscar bekommen, weil sie gedacht haben, jetzt stirbt er bald, und wir haben es verpasst bei Taxi Driver, Raging Bull, bei Goodfellas, bei Casino, bei so vielen guten Filmen von Scorsese, Cup der Angst, haben wir verpasst, ihm einen Oscar zu geben, dann geben wir ihm jetzt so einfach einen für Departed. Genau, hier sehen wir die Szene, die berühmte Szene, wo Sharon Stone stirbt, die dann sich entpuppt als Geheimagentin, die infiltriert worden ist, an seine Seite von Arnold Schwarzeneggers Figur, dem Douglas Quaid, gemacht worden ist. Der war ja eigentlich Hauser, also der beste Freund des Bösewichten, der sich dann halt durch eine Memory Implant, also eine falsche Identität implantieren lassen hat, damit er bei den Mutanten die infiltrieren kann, aber dann irgendwie sich verändert hat und dann nicht mehr zurückgekommen ist, weil er gemerkt hat, er spielt für die falsche Seite. Also ganz interessant, es geht im Film ein bisschen unter, und ich glaube, das wird auch bei den meisten nie so richtig verstanden. Und dann kommt halt heraus, Sharon Stone ist die Geliebte von Michael Ironside, der rechten Hand von Vilos Cohagen, gespielt von Ronnie Cox, und sie stirbt dann. Und das Interessante ist dieses Thema, was sehr paranoid ist eigentlich, aber das sich durch alle Filme von, alle Geschichten von Philip K. Dick durchzieht, dem Autor der Kurzgeschichte, ist das die echte Realität oder träume ich sie? So ein bisschen wie Matrix. Das sind alles so Vorläufer von der Matrix. Alternative Realitäten. Super gut gemacht. Und das Faszinierende bei diesem Film ist, der Film hat so viele tolle Twists, so viele Plot-Twists, wo du denkst, okay, jetzt ist so, und dann entpuppt sich das halt so und so. Es ist ein super intelligent gemachter Film. So ein Film kommt alle 20, 30 Jahre daher vielleicht. Und ja, für die ihn noch nicht gesehen haben, will ich nicht zu viel verraten, aber der Film macht einfach Spaß. Der ist einfach gut. Schaut ihn euch an, wenn ihr nicht geschaut habt. Und Genau, lass uns ganz kurz noch über zwei Dinge wollte ich reden. Erstmal die Zusammenarbeit. Paul Verhoeven war so entzückt von Arnold Schwarzenegger, dass sie danach zusammen mit Carolco Crusade machen wollten, basierend auf dem Drehbuch von Walton Green, der den berühmten Sam Peckinpah-Film gemacht hat, Das dreckige Dutzend, The Dirty Dozen, glaube ich, genau, mit William Holden, ein Klassiker des Films, des Genres, tolle Slow Motion, ganz viele Sachen, die da Paul Verhoeven, der gesagt hat, immer das ist einer seiner Lieblingsfilme, auf dem er auch Flesh plus Blood basiert hat, ganz viele Sachen, die hat er daraus kopiert, das habe ich dann später erst entdeckt, als ich die Filme entdeckt habe, und da sieht man mal immer, von wem deine Vorbilder inspiriert worden sind. Die Szene, wo Arnold Schwarzenegger jemand als menschliches Schutzschild nimmt, das ist direkt von Sam Peckinpahs Das dreckige Dutzend, super, super gut gemacht. Und das ist sehr, sehr interessant. Die wollten Crusade machen und Crusade wäre ein Spitzenfilm über die Kreuzzüge gewesen mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und der wurde dann leider nicht gemacht, weil man hatte die Piratenbraut Cutthroat Island für $110 Millionen auf der Productionliste und man hätte sich jetzt nicht noch einen Film mit $150 Millionen Budget leisten können. Also lud man Paul Verhoeven, Schwarzenegger ein zu einem Gespräch und Paul Verhoeven sollte garantieren, dass der Film nicht über Budget geht und unterhalb von $100 Millionen produziert werden kann. Und als er das gesagt hat, ihr seid ja, are you crazy? I'm not God. I cannot promise you. I don't even believe in God, but I can't promise you this. You know, everything can happen tomorrow. Und Arnold Schwarzenegger hat ihm dann unterm Tisch schon gegen das Schienbein gehauen, dass er einfach die Klappe halten soll und Ja sagen soll. Und aber weil er so ehrlich war, konnte er das nicht. Und daraufhin hat man dann den Film gecancelt, obwohl die auch die Vorbereitung schon gemacht hat. Und das wäre ein Film gewesen, den ich wirklich gern gesehen hätte. Jennifer Connelly war gecastet als die arabische Prinzessinnentochter. War es die arabische Prinzessinnentochter? Auf jeden Fall in Jerusalem da, entweder von einem König oder von, also eine christliche oder eine arabische, muslimische, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die dann mit Arnold Schwarzenegger sich verliebt. John Turturro sollte den Benny Side Character spielen, den witzigen, ja, wie soll ich sagen, Gauner Sidekick, der funny war. Es war alles schon besetzt, es ging schon los und dann musste der Film gecancelt werden. Das war ein Film, den ich gerne gesehen hatte und die haben aber immer wieder versucht, einen Film zu machen. Es hat leider nicht mehr geklappt und Verhoeven hat sich ja dann auch relativ verabschiedet, nachdem Carolco pleite gegangen war und das Studiosystem, die Zusammenarbeit im Studiosystem hat ihn so angekotzt, dass er danach, also er war so versaut, so verwöhnt durch Carolco, weil er machen konnte, was er wollte und dann eben danach festgestellt hat mit Hollow Man, wie furchtbar das Studiosystem ist, dass er gefühlt seine Seele verkauft, dass er nach Europa zurückgekehrt ist. Der Grund, warum Brian De Palma aufgehört hat, warum Ridley Scott schimpft, den lässt man trotzdem weitestgehend machen, weil er halt Ridley Scott ist, aber selbst er sagt, was er da belastet wird mit Blödsinn von Studio-Executives. Es ist unglaublich. Jeden Furz musst du rechtfertigen. Musik haben wir besprochen, der fantastische Soundtrack von Jerry Goldsmith mit den tollen Themen, der mir lange nicht aufgefallen ist. Ich habe den Film so oft gesehen und erst viel später ist mir zum ersten Mal der Score aufgefallen. Der ist so irgendwie im Hintergrund, aber mittlerweile liebe ich ihn und höre ich ihn auch gerne. Was die Special Effects mit Rob Bottin und dem Team von DreamQuest Images mit Eric Breivik haben wir besprochen, wie toll die gemacht worden sind. Also das ist so gut gemacht. Der letzte Film, der auf diese Art und Weise gemacht worden ist, bevor es dann fast nur noch in CGI ging. Und ich wünschte mir, es würde mehr von dieser Art von Filmen gemacht. Practical In-Camera Effects, die man viel besser abkauft. Der Film war ein riesengroßer Erfolg. Der fünft erfolgreichste Film und das als R-Rated-Film. R-Rated-Filme haben grundsätzlich weniger Zuschauer, weil nicht jeder reinkam. Und das ist das Krasse, fast alle diese Filme, die gut waren, sind R-Rated. Ich weiß nicht, was da, aber R-Rating bedeutet fast immer auch eine Wahrhaftigkeit. Da ist etwas drin, was du sonst nicht siehst. Das, was Kino für mich ausgemacht hat. Ja, Terminator, Terminator 2, RoboCop, Flesh plus Blood, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers, viele davon waren auf dem Index. Total Recall war auf dem Index, Starship Troopers war auf dem Index, RoboCop war auf dem Index. Also es ist interessant, dass die in Deutschland sogar wirklich zensiert waren, beziehungsweise, dass du sie nicht einfach so erhalten, du musstest wissen, dass es sie gibt. Ja, und das sind wirklich, wirklich sehr, sehr gute Filme. Der wurde gemischt aufgefasst von den Kritikern, aber was wissen Kritiker schon, die lieben halt, wie gesagt, Drama, artsy-fartsy meistens und die wenigsten können gut gemachte Unterhaltung appreciaten. Also das ist einfach leider so. Ich finde, wie gesagt, Der Film ist brillant gemacht, super gut gemacht und solltet ihr auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, es war so erfolgreich, dass man eigentlich geplant hatte, Minority Report sollte eigentlich Total Recall 2 sein. Dann hat man die Geschichten genommen und nicht Total Recall 2, sondern einfach eine andere Geschichte draus gemacht. Aber sie war eigentlich, war das ursprünglich das, die Idee für Total Recall 2, ja. War auch ein super, und ich finde, die sind, du merkst, sie sind in einem ähnlichen Universum, also dieses Science-Fiction-Character, dieser interessante Plot mit der Vorhersehung von Verbrechen. Ich finde auch einer der besten Filme, die es so mitgibt, Minority Report. Aber ich finde immer noch, Spielberg war der falsche Regisseur, obwohl der sehr gut gemacht ist. Ich hätte den gerne mit Paul Verhoeven gesehen, aber er macht ja auch keine Sequel zu seinen Filmen. Weiß nicht, ob er den wirklich gemacht hätte. Also Schwarzenegger bekam einen Riesenschub, war ein Megastar durch diesen Film nochmal geworden, weil er wirklich dann noch einmal einen der besten Filme des Jahres gemacht hatte. Wie gesagt, Crusade wurde dann leider fallen gelassen, weil man eben schon den nicht schlechten, aber nicht so guten Cutthroat Island mit Gina Davis gemacht hatte. Rennie Harlan war der Regisseur, der Cliffhanger eben gemacht hat. Und genau, es war halt auch so, dass Paul Verhoeven war enttäuscht von Carolco, weil er hatte zu dem Zeitpunkt zwei mega große Hits gemacht für Carolco. Er hatte Total Recall gemacht, der einer der weltweit größten Film, erfolgreichen Filme war, und danach Basic Instinct, der auch einer der weltweit erfolgreichsten Filme war. Und dass er dann jetzt gegenüber Rennie Harlan, der zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gerissen hatte, wie Paul Verhoeven und auch nicht so ein guter Regisseur für mich war, obwohl ich Die Hard 2 sehr mochte und Cliffhanger auch liebe, auch von Carolco Die Hard, aber nicht Die Hard, war von Fox, mittlerweile alles bei Disney. Ja, war es schade, dass die dann den Film gemacht haben, weil Gina Davis war damals die Frau von Rennie Harlan, es war so ein Projekt, die wollten eigentlich beide raus, aber dann lief das alles schon, es war teuer, Malta lief das, wurde das Schiff gebaut und alles teuer und teuer, teuer, und der Film wurde immer teurer und man hat so viel Geld ausgegeben, und es war auch die Zeit, wo Carolco eben, wo Andy Vanya das Schiff verlassen hat, weil der Peter Hoffman, der als Financial CFO da reinkam, hat die beiden gespalten und der hat mehr versucht, dem Ego von Mario Casar zu catern und die zu einem Major zu bauen. Und Andy Vanya wollte das nie. Der war immer, lass uns zusammen kleiner bleiben und flexibel bleiben. Und Andy Vanya, nachdem das aufbrach mit ihm und mit Mario Casar, war es nicht mehr dasselbe. Danach ging auch Mario Casar relativ schnell bankrott, leider. Obwohl sie zusammen waren, sie ein Dreamteam. Ja? Und das ist immer so diese Mastermind. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn du diesen Mastermind-Partner hast, mit dem du toll arbeiten kannst, gib den niemals auf. Das ist unbezahlbar. Aber wenn du es nicht weißt, dann ist es eben so. Und danach ging es nicht. Die haben zwar später dann nochmal zusammengearbeitet, Terminator 3, aber Andy hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, Mario war auch fed up und die haben irgendwie gefühlt lange, lange nichts mehr gemacht. Mario Casar wollte immer wieder was machen, aber irgendwie passierte da nicht mehr so mehr. Und jetzt ist die Szene, also ach, Wahnsinn, die Szene mit dem Quarto, wo Douglas Quaid bei den Rebellen ist, und da ist ja eine Puppet gebaut worden aus dem Körper des anderen Schauspielers, der diesen Typen spielt, in dem der Quarto als kleiner Zwilling mit dranhängt. Und dieser Zwilling, diese Geschichte war gar nicht dran, aber das ist eine Geschichte aus einem anderen Philip K. Dick Story, die man dann rein implantiert. Und das kommt noch von David Cronenberg, muss man sagen. David Cronenberg war an einem Zeitpunkt auch attached an das Projekt, und der hatte ja immer diesen Body Horror, den wir ja mit der Fliege wunderschön gesehen haben, werde ich auch noch besprechen. Und das ist so ein typisches Produkt, was aber noch gut war und drin war, wo eben so eine Mutation angewachsen ist, aufgrund dessen, dass der Cohagen, also die imperialistischen Kräfte, die Mars besetzen, die Luft so schlecht halten, weil sie das Gas entziehen und irgendwie die Luft super, super billig und schlecht halten, und dadurch mutieren diese Marsbewohner. Und diese Figur von Rob Bottin mit den Puppets ist so gut gebaut, diese kleine Figur ist genial, diese Szene ist genial, und dann kann er ja so, hat er so Psychic Abilities, kann ja sozusagen die Gedanken lesen von dem Quaid. Und geht dann rein, wie sie diese kleine Babypuppe, die ja Baby ist, also ein Babykörper, der ist der Anführer dieser Untergrund-Rebellenbewegung auf Mars, ist Wahnsinn. Und dann sieht er, was die Außerirdischen gebaut haben, und geht in diese Gedanken, und die Musik von Jerry Goldsmith. Es ist unglaublich gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Die Effekte sind mit dem Hologramm. Ach, ich will euch, ihr wisst ja, die den Film kennen, wissen es, aber das sind so viele, das ist ein richtiges Fest an visuellen Effekten, und die sind so gut gemacht, dass du dich echt fragst, wie macht der Paul Verhoeven das? Der kommt ja gar nicht von diesem effektlastigen Film. Der hat die so gut umgesetzt und der hat die Besten, also da war noch in Hollywood, da haben die Besten der Besten zusammengearbeitet. Heute ist es schon schwer, überhaupt diese Leute zu finden, die gut zusammenarbeiten, ja. Deswegen, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt an. Wirklich ein wundervoller Film. Die Themen sind grandios. Das Thema der Identität und wie gesagt, basierend auf diesen Philip K. Dick Stories, Blade Runner war eine, Minority Report war eine, Total Recall war eine andere. Und das ist das Tolle. Paul Verhoeven hat den Film so gemacht, dass man ihn immer auf zwei Arten lesen kann. Ich natürlich als Fan von klassischer, einfacher Action jetzt erstmal, habe das damals natürlich gar nicht so gesehen. Und dieses, dass du den Film komplett, den ganzen Film in zwei Sichten sehen kannst. Entweder das passiert alles echt oder das ist alles nur eingebildet und er träumt das alles, während er in diesem Raum sitzt und bei Recall ist und dabei gleichzeitig schizophren wird. Und beide Lesearten funktionieren. Er hat es mit Absicht so gemacht, dass es beides offen ist. Aber wenn du ihn natürlich so lesen willst, ist Arnold Schwarzenegger der Held ist und natürlich gewinnen muss, dann liest du ihn so, dass Arnold Schwarzenegger das alles echt erlebt hat. Aber rein theoretisch, wenn du das Audiokommentar anhörst, erklärt Paul Verhoeven, dass man den Film auf beide Arten lesen kann. Mal jetzt nochmal eine kleine Werbeunterbrechung und für als Investor für Hollywood Türke 2 und dann gehen wir in den Schlusspart und dann sind wir für heute auch gleich durch. Ich danke dir, dass du bis dahin da geblieben bist. Wenn es dir bis dahin gefallen hat, zeige es gerne durch ein Like, bewerte es auf Spotify, iTunes, schreib mir eine Bewertung, schreib gerne Kommentare. Das hilft mir, den Algorithmus hochzutreiben und dass der Podcast von mehreren Menschen gesehen wird. Bis gleich. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Und damit kommen wir in den Schlussteil. Wie gesagt, der Film kam super gut an, sollte eigentlich eine Fortsetzung geben. Minority Report war dann das Drehbuch, daraus ist dann eine Fortsetzung geworden, aber ohne Schwarzenegger und Verhoeven, weil auch Schwarzenegger in den Wahlkampf gegangen ist und dann Gouverneur wurde. Und dann ging es natürlich für 8 Jahre nicht mehr und Verhoeven ist dann eh raus aus Amerika 2001 nach Hallo Man, weil er so enttäuscht war von der Arbeit in diesem Studiosystem, so frustriert war, dass er einen Film abliefern musste, den er nicht mehr das Gefühl hatte, dass das sein Film ist. Wie gesagt, er hatte 3 Filme gemacht, Showgirls noch, der berühmte erst Flop im Kino, dann Box-Office-Hit im Home-Entertainment mit Elizabeth Berkley, der aber auch ihre Karriere erstmal in gewisser Weise zerstört hatte. Der Film ist wirklich große Klasse, wird immer wieder angeschaut und intelligent gemacht, eben wie Paul Verhoeven immer. Du hast mehrere Leseweisen des Films, ja. Und wie gesagt, er hat da Kritik an der amerikanischen Außenpolitik drin, an der imperialistischen Politik, Kolonialpolitik, wenn du so willst, die aber auch da immer noch stattfindet. Das hört man im Audiokommentar, wo Schwarzenegger erstmal erstaunt war, als er das zum ersten Mal gehört hat. Da sieht man mal, wie weit der dann ist. Und schade, leider kam es dann auch nicht zu Crusade, den wollten sie machen bei Corolco, das wäre bestimmt ein Weltklasse-Film geworden, der wäre wahrscheinlich auch richtig erfolgreich gewesen, aber leider hat man damals dann ohne Andy Vanya waren sie gefangen schon in diesem Cutthroat Island, die Piratenbraut, der auch Spaß macht, dieser Piratenfilm mit einer weiblichen Piratin. Er spielt von Gina Davis mit Matthew Modine in der Rolle des männlichen Helden, aber Gina Davis ist hier ganz klar die Hauptrolle. Und ja, also das waren noch diese guten Filme von Arnold Schwarzenegger, noch Terminator 2, dann True Lies und dann kam eigentlich, fand ich, nicht mehr so viel richtig Gutes raus im Action-Bereich. Schaut ihn euch gerne mal an. Es ist wirklich ein toller Film. Das Sequel, der Reboot oder das, ja, die Neuversion Total Recall mit Colin Farrell, den ich als tollen Schauspieler empfinde, der ist leider überhaupt nicht gut. Einmal gesehen und dann kann man ihn vergessen. Aber Total Recall von Paul Verhoeven aus dem Jahre 1990 mit Robotines-Effekten, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Ronnie Cox, Michael Ironside, Rachel Ticotin. Wunderbar, wunderbar. Tolle Story. Philip K. Dick, Ron Chassette, Dan O'Bannon, Gary Goldman am Drehbuch. Wirklich ein wundervoller Film. Und dann immer wieder diese Twists and Turns. Ne? Ronnie Cox spielt den Bösewicht super. Rachel Ticotin spielt super. Die Sprache ist auch so, ja, brutal vulgär, aber irgendwie echt und real, so wie Menschen eben auch mal reden. Ungeschönt. Das ist aber die Wahrhaftigkeit des Paul Verhoeven, der eben das auch so macht. Und ja, brutale Szenen, aber coole Szenen. Also allein, wo Richter, gespielt von Ironside, mit Schwarzenegger, dem Quaid, diesen Kampf hat, er auf dem Fahrstuhl und er dann die beiden Arme verliert. Das ist so krass, aber so, es ist irgendwie so gut gemacht. Die Inszenierung ist so gut, dass es alles in sich stimmig ist. Und es hat trotzdem Herz, es hat trotzdem Emotionen, es hat Tragik. Die Figur, die eigentlich mal ein Böser war, die Hauptfigur, wie sie versucht, ein Guter zu sein und sagt, ich bin jetzt so und das werde ich bleiben. Also sehr, sehr viele interessante Filme. Der Film ist sehr tief, aber man ist eigentlich nur bei der Action mit dabei, ja. Sehr, sehr toll. Joost Vacano, die Kamera von dem deutschen Kameramann, der eben das Boot gemacht hatte, unter anderem weltberühmt dafür, wurde eine Oscar-Nominierung bekommen, hat in Deutschland nichts, wohlgemerkt, nichts, nichts, nada, niente. Das sagt dir alles über, wie Deutschland mit seinen tollen Leuten umgeht. Neid, Neid, Hass, Neid und nochmal Hass. Und ja, und diese Filme bleiben heute noch und ich weiß nicht, wer den beste Kamera bekommen hat damals in dem Jahr, wo das Boot nominiert hätte sein müssen, es nicht wurde, hat er im nächsten Jahr die Oscar-Nominierung für beste Kamera gewonnen und die ganze Welt sagt, großer Meister, wir lieben deinen Film und Deutschland sagt, na, du bist nicht gut genug für uns, Geschlechtsti, dein Film stinkt, so in etwa, ja, also ist unglaublich, diese Arroganz in der Branche, traurig, ja, und man muss sich nochmal gucken, wie hier auch viele Leute behandelt wurden, wie ein Bernd Eichinger behandelt worden, selbst ein Til Schweiger, von dessen Film ich jetzt vielleicht nicht so ein Fan bin, wie der fertig gemacht wird zum Teil, ja, das ist einfach, man kann halten, was man will von seinen Filmen, das ist Hass, das ist purer Hass, wie da jemand fertig gemacht wird. Man darf nie vergessen, Leute, wenn jemand 6-7 Millionen Zuschauer ins Kino holt, mit mehreren Filmen, ja, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es hat er mit vielen Filmen geschafft, dann bist du ein Publikumsmagnet, ein Lebenserhaltungsmotor für die Kinoindustrie, für die Filmbranche, weil die kaufen Popcorn, die gehen dahin, vergessen ihre Sorgen und das ist eine Nummer, die kannst du nicht einfach so wegleugnen. Da kannst du nicht sagen, du bist scheiße oder dein Film ist nicht gut. Das kannst du nicht machen. Da musst du trotzdem Respekt haben und den Erfolg anerkennen und sagen, das ist eine Leistung irgendwo, ja. Und das versteht man erst, wenn man selber Filme macht, wenn man versteht, wie schwer es ist, Filme zu machen. Selbst mit Finanzierung, selbst mit Budgets, es ist trotzdem schwer und trotzdem kein Erfolg garantiert und es ist trotzdem schwer, Themen zu finden, zu vermarkten, ein Publikum zu finden, das Publikum dazu zu bringen, 10, 12, 14, 15, mittlerweile keine Ahnung, 18 Euro auszugeben am Wochenende fürs Kino plus Popcorn plus sonst was, um einen schönen Abend zu haben. Das verdient Respekt und da kann man die Filme nicht gut finden, aber da kann man die Leute trotzdem gut behandeln und das wird in Deutschland auf jeden Fall nicht gemacht. Gibt es ja noch in Amerika, ja, aber es ist, wie es ist. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dir ein bisschen von einem meiner weiteren Lieblingsfilme Total Recall was erzählen konnte, von einem meiner Lieblingsregisseure Paul Verhoeven, dessen Filmwerk ich dir empfehle, vor allem auch seine holländischen Filme, aber auch natürlich alle seine amerikanischen Filme und jetzt zuletzt seine europäischen Filme, die habe ich nicht mehr angeschaut, muss ich ehrlich sagen. My stomach got a little bit weak. Ich bin nicht mehr so gemacht dafür, dass ich diese Schocker unbedingt jetzt sehen will. Man wird älter, man wird da vielleicht auch ein bisschen, die Welt ist verrückt genug, ja, die Welt ist gerade so verrückt seit 3 Jahren, es hört nicht auf und ich bete für Frieden und Vernunft, für Diplomatie und Einsicht und nicht nach mehr Waffen und Gewalt, sondern Gespräche und Waffenruhe und sowas. Aber wir leben in einer verrückten Welt, es ist einfach traurig. Und das, obwohl ich solche Filme wie Total Recall, die sehr gewalttätig sind, sehr mag. Aber das ist ein Film und das andere ist Realität und da sterben echte Menschen und das ist ein Unterschied. Und ja, insofern schaut ihn euch an. Danke, dass ihr da wart. Kommentiert es, liked es gerne, zeigt es mit einer guten Bewertung, gerne einer 5-Sterne-Bewertung, wenn euch das gefällt, auf Spotify, iTunes oder anderen Podcast-Kanälen, wo ihr es hört. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt. Schreibt mir, was ihr gerne für Filme seht, hört und ich freue mich über jedes Feedback. Es macht mich glücklich zu hören, dass ich wenn ich höre, dass ihr meine Stimme hört, während ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, auf dem Weg zurück seid, euch meine Gedanken anhört, die mit mir teilt oder auch nicht teilt, oder angeregt werdet zum Nachdenken oder Lust bekommt, den Film zu schauen. Das ist es. Es ist Kunst, ja, was hier passiert. Und diese Kunst muss man ehren, weil Film ist die komplexeste Kunstform der Welt. Alle Künste kulminieren im Film. Du hast hier Schauspiel, Bildkomposition, Malerei, Fotografie, Szenenbild, wenn du willst, Interior Design, das ist Schreiben, ja, in Form vom Drehbuch. Es ist Wahnsinn, ja. Also es ist wirklich die komplexe, alle Musik, alle Künste kulminieren im Film, wie Martin Scorsese so schön mal gesagt hat. In diesem Sinne sage ich danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht sehen vor Ort auf der Berlinale. Bucht gerne den Workshop bei mir. Schreibt mich dazu an über Instagram, Facebook oder über meine Mail. Man findet mich oder über meine Webseite mozartunal.com. Da kann man einen Termin buchen, dann melde ich mich bei euch. Und ja, wer Investor bei meinem nächsten Film sein will, Hollywood Türke 2, oder Leute kennt, die investieren wollen, schreibt mich an. Ich will Filme außerhalb des Fördersystems machen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass man das disrupten muss, weil aus dem Inneren wird da nichts mehr passieren. Das kann man nur von außen machen. Das kann man machen, indem man Filme fürs Publikum macht, die dem Publikum gefallen und sie unabhängig finanziert. In diesem Sinne, weil dann bleibt man auch unabhängig und kann Dinge umsetzen, wie sie sein sollten und nicht wie irgendwelche Agendas es vorschreiben. Alles Gute, bleibt gesund, genießt den Februar und vielleicht die Berlinale, und ich freue mich, den einen oder anderen auf der Berlinale zu sehen, ansonsten auch mal so zu sprechen. Alles Gute und bis bald, euer Mozart. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozarts Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozartunal.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehl sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite mozartunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Mozarts Movie Podcast, Entertainment and More.